Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Und damit, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen oder einen schönen guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hier im Podcast hört. Ja, und heute, da geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, woran manchmal nicht nur Freundschaften, sondern auch Familien drohen zu zerbrechen. Und das ist das liebe Geld. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Denn wenn mein heutiger Gast Martin von Hirschhausen ins Spiel kommt, dann geht es meistens um Themen wie Probesterben oder die Frage, wie man das Lebenswerk womöglich so absichert, dass es auch finanziell befriedet in die Zukunft gehen kann. Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach, denn mit dem Geld sind viele Emotionen verbunden und gleichzeitige Fragestellungen. Und besonders dann, wenn du dann Unternehmer bist und deine 50 Mitarbeiter aufwärts hattest und gewohnt bist, dass alles immer von dir abhängig ist und das Erste, woran du am Morgen gedacht hast, deine Firma war und ist und das Letzte, woran du denkst, das Baby ist, mit dem du ins Bett gehst und dazwischen jede Menge Fragen bestehen, dann können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, dass das so gerade zum Ende hin oder mit der Perspektive auf das Ende hin eben auch viele Fragen aufwirft, die eben nicht nur in Zahlen, Daten, Fakten zu messen sind, sondern wo es vor allen Dingen auch eine gute Verbindung zu den Emotionen braucht. Insofern freue ich mich, dass er heute zu Gast ist. Auf seiner Karte, die vor mir liegt, da steht drauf, er agiert wie ein Bankier der alten Schule. Das ist das eine, was man mit Martin von Hirschhausen verbinden kann, eine hohe Eleganz und auf der anderen Seite aber auch ein großes Herz, denn ansonsten wäre die Verbindung aus Emotionen und Finanzen an dieser Stelle wohl kaum möglich. Tja, und was das jetzt alles konkret bedeutet und wie die Vermögensbegleitung für Familienunternehmen in der Praxis aussehen kann, darüber sprechen wir jetzt. Danke, dass du hier bist. Hallo, lieber Martin.
Eine tolle Anmoderation, lieber Ulf. Vielen, vielen Dank. Ich denke, da ist so viel schon gesagt. Ich bin gespannt, wie wir da in die Tiefe gehen können, ja, bei all den Themen, genau, die damit tatsächlich zusammenhängen.
Das überlasse ich auch dir gerne. Ich gucke hier gerade sozusagen vor mir, liegt eine Karte, da sind so 12 Bereiche drauf. Da steht Finanzen, Unternehmer, Familie und Unternehmen drauf. Das finde ich schon mal sehr spannend, diese Differenzierung. Magst du uns mal so ein bisschen dazu erzählen, was, ich sag mal so zur Einflugschneise, was dein Denkansatz ist, aus welcher Schule du kommst, wenn du auf das Thema Familienunternehmen generell draufschaust, auch bei dem Thema Finanzen?
Ich habe ja schon als Bank-Azubi angefangen, Familienunternehmer, und damals haben wir noch nicht gegendert, Familienunternehmerinnen auch zu beraten, zu begleiten, als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Also es sind über 40 Jahre Erfahrung mit dieser Spezies. Und der Denkansatz war und ist, fast alle Veröffentlichungen, die ich so kenne über Familienunternehmer, betrachten die Felder Unternehmen, Vermögen und Familie. Und was mir immer zu kurz kam, war die Person als solche. Mhm. Natürlich kannst du die und innerhalb der Familie subsumieren, aber was treibt denjenigen? Was bleibt übrig von ihm? Was möchte er noch gestalten? Und das Schlagwort, was sich daraus entwickelt hat innerhalb dieses Unternehmerrades, ist das Wort Lebenswerk. Also was passiert mit dem Blick zurück, wenn ich morgen sterbe oder aber wenn ich mit 95 Jahren auf dem Todesbett liege und zurückgucke, was war in meinem Leben, was habe ich geschaffen, mit wem habe ich agiert, was ist mit dem Familienfrieden los, ist der wieder intakt oder immer noch intakt, wie werden Konflikte gelöst, die ja aus meiner Sicht völlig natürlich sind. Also da, wo zwei Menschen zusammenkommen, muss es Konflikte geben, weil sonst ist irgendwie was schief. Es geht einzig und allein ums Konfliktmanagement. Das sind alles Themen, die ein Banker, der ich ja 36 Jahre war, beschäftigen und gleichzeitig leider doch nicht beschäftigen, weil Bank ist relativ einfach. Entweder du hast Geld als Kunde, wirst du Anlagekunde, oder du brauchst Geld, dann wirst du Kreditkunde. Alles, was mit der Person zusammenhängt, wird zwar betrachtet, aber ist zweitrangig. Und früher diese Bankiers, und deswegen freute mich, dass das ein Kunde sagte, agiert wie so ein Bankier alter Schule, die kümmerten sich ums Gesamtkonstrukt. Die kümmerten sich, was passiert gerade mit den Kindern, in welche Ausbildung gehen die, kommen die als Nachfolger in Frage, was passiert auf der strategischen Seite im Unternehmen, was passiert, wenn der Unternehmer morgen gegen Baum fährt. Alle diese Dinge in einem Sparringsgespräch und in einer Sparringszusammenarbeit immer wieder zu betrachten, das war der damalige Bankier, und von denen gibt es überhaupt wenige, weil die juristische Definition ist, dass es persönlich haftende Eigentümer sind. Das hat aus diversen Gründen deutlich nachgelassen. Es gibt einzelne Bankhäuser, die immer noch 100% im Eigentum von Familien sind. Aber dieses zu betrachten und ganzheitlich zu betrachten, und ganzheitlich ist ja sehr überstrapaziert in der heutigen Zeit, aber wirklich das Zusammenspiel aus dem Individuum Unternehmer, aus Familienfragen, aus seinem Unternehmen und letztlich auch aus Privatvermögens- oder Finanzfragen, das immer wieder zu betrachten, was steht denn im Moment vorne an, was bewegt denjenigen, wo ist ein Sparringspartner, ein Vertrauter, ein Impulsgeber, wo gibt er einen Mehrwert, und zu gucken, was kann ich gegebenenfalls dazu tun, damit es demjenigen besser geht, oder aber was kann jemand anders aus meinem Netzwerk dazu tun. Das ist so die Aufgabenstellung.
Jetzt ist es ja so, dass dein Thema, wie auch viele andere Themen, durchaus sehr sensibel ist. Das heißt, ich muss mich ja in irgendeiner Form auch womöglich mit der Frage auseinandersetzen, was du gerade sagtest. Ja, was ist denn, wenn es da mal in irgendeiner Form irgendwie brenzlig werden könnte oder wenn es morgen irgendwie zum Unfall käme oder ähnliches? Das sind ja generell Fragen, mit denen man sich jetzt nicht unbedingt allzu gerne auseinandersetzen möchte. Diese grundsätzliche Frage betrifft aber auch andere Bereiche. Also sowas wie zum Beispiel, was ist dein Lebenssinn, was ist dein Elixier? Also wir haben ja bestimmte Themen, wo wir immer sagen, ja, da kümmere ich mich drum, wenn ich irgendwie mal Zeit habe. Wie schaffst du es denn, die Menschen für dich zu gewinnen, dass sie bereit sind, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was ganz, ganz viele einfach womöglich sonst auf die lange Bank schieben?
Das ist eine hervorragende Analyse, weil der Unterschied zwischen wichtig und dringend ist so elementar. Ja. Und viele dieser Themen, die ich gerne betrachten möchte mit einem Unternehmer, sind langfristiger Natur und die sind selten dringend. Also Notfallplanung, Nachfolgeplanung sogar auch, Vermögensstruktur, also da mal zu gucken, wie ist denn das im Moment geklärt. Und was ich tue, sind Workshops. Workshops, die oft einen Tag lang gehen, zunehmend den einen Nachmittag, dann ein bisschen reflektieren, gucken, wo stehen wir, wo wir mal hin, und den nächsten Vormittag, um solche Fragestellungen einfach einmal wirklich zu durchdringen. Was möchte ich denn hinterlassen mit meinen Kindern, für meine Kinder? Möchte ich die belasten mit Vermögen oder will ich sie entlasten? In welche Hinsicht auch immer, auch meinetwegen mit Vermögen. Was sind meine Philosophien? Was sind die Philosophien der Kinder? Was ist mit meinem Unternehmen? Wie entwickeln sich nachher auch Märkte? Habe ich einen Beirat? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie könnte sowas aussehen, oder aber wie steht er schon da und in welche Richtung kann ich ihn entwickeln? Solche Fragen, die sind nicht mal eben in ein, zwei Stunden zu klären, und deswegen diese wichtigen Themen einfach in Workshops zu klären. Und darüber hinaus hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, einmal im Monat hinzugucken, wo stehen denn diese Themen, und jede Woche auch mal 5 bis 10 Minuten zu telefonieren und zu gucken, sind wir da auf dem richtigen Wege? Gibt es noch Fragestellungen und. Das ist so die Arbeitsweise, um das Dringliche nicht immer vor das Wichtige geraten zu lassen, sondern sich auch zwischendrin mal mit den wichtigen Themen zu beschäftigen.
Ich finde das ganz spannend, weil man weiß ja von High Performern, dass die auch ganz bestimmte Fragestellungen haben, auch einmal in der Woche zum Beispiel auf, ich glaube insgesamt sind es 8 Felder oder so, gucken, gibt es wohl eine internationale Studie, die weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich finde das gerade spannend, dass du das eben auch sagst. Lass noch mal ganz kurz zurück zum anderen Aspekt kommen, weil du gesagt hast, gerade du hast die Kinder auch gerade angesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren die Gesellschaft auch sehr stark gewandelt hat, dass wir auch mehr und mehr Führungskräfte haben oder auch Inhaber, wo vielleicht genau das Thema Familie oder auch Kinder und womöglich auch keine Kinder zu haben auch ein Thema ist. Das heißt, in meiner Welt kommen immer wieder so Fragen an, wie ist das denn heute mit Stiftungen und was kann ich womöglich, wo kann ich mein Geld sonst wohin schieben? Also ist das auch dein Erleben, dass sich so dieser Begriff von Nachfolge verändert hat im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung und dass manche vielleicht dann noch sagen, ich würde wieder eine Stiftung gründen oder ich würde das gerne irgendjemandem spenden oder ähnliches. Wie sind da so deine Erfahrungswerte?
Die Antwort auf diese Frage ist so vielfältig wie die Anzahl der Unternehmen wahrscheinlich. Ja. Also erstens, ich kenne wenige, und ich würde die an einer Hand abzählen können, wo mir zumindest glaubhaft ist, dass ein Unternehmer nicht wirklich eins seiner Kinder gerne im Unternehmen sehen würde. Mhm. Also das gibt's quasi nicht. Und jeder, der was anderes behauptet, ist entweder tatsächlich dieser Meinung, aber wenn man dann ganz nach hinten guckt, ist es vielleicht doch nicht so. Und oder hat keine Kinder oder die scheiden aus welchen Gründen auch immer, dass sie nicht wollen, dass sie nicht können. Also dieses Thema Nachfolge ist hoch, hoch emotional. Und ja, es gibt heutzutage in dem Automatismus immer weniger Kinder, die das sagen, jawohl, das ist sozusagen meine Lebensaufgabe, dein Werk weiterzuführen. Und deswegen stellt sich immer öfter die Frage, ja, was wollen denn die Kinder, was will jedes einzelne Kind? Es geht ja schon bei Ausbildungsfragen los. Wie entwickle ich meist unbewusst meine eigenen Kinder, indem ich dieses Thema Unternehmen von morgens bis nachts bespiele, inklusive des Frühstücks und des Abendessens, inklusive des Wochenendes? Oder aber versuche ich ein Stück weit meine Kinder, Ehepartner von dem Unternehmen ein Stück weit sozusagen zu distanzieren, damit das nicht zu große Bedeutung beinhaltet. Und dann ist eben die Frage, wer entwickelt sich wie? Also ich betreue zum Beispiel als Nachfolger einen Philosophen, dem gehört ein Viertel eines sehr schönen mittelständischen Unternehmens in Ostwestfalen. Und da ist die Frage, ja, wie bringt der sich ein?
Ja.
Und er hat gesagt, na, damit will ich nichts zu tun haben, das machen meine drei Geschwister. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten an dem Unternehmen, in den vorbereitenden Unterlagen für die Gesellschafterversammlung. Und plötzlich gewinnt er Freude und gibt Impulse und die drei Geschwister sind happy, er ist happy mit seiner neu definierten Rolle für so ein Unternehmen. Mhm. Also bei dem war immer klar, er geht nie in die operative Seite. Dann gibt es andere, Schwäbische Alb, habe ich jetzt vor Augen, mit zwei Kindern, da war eigentlich klar, dass der eine nie in die Firma eintreten will, wollte was ganz anderes machen. Und dann sagt aber Geschwisterteil, naja, ich will das aber auf gar keinen Fall so machen wie der Vater, von 8 bis 8 mindestens und am Wochenende noch dazu, sondern ich will gerne Familie haben und willst du da nicht mit reinkommen? Plötzlich sind die Geschwister zusammen, ergänzen sich in fantastischer Weise. Aber natürlich gibt es auch die Fälle, wo entweder kein Kind da ist oder wo vielleicht die Unsicherheit in der Branche zu groß wird und derjenige sagt, nee, das ist besser jetzt zu verkaufen, weil ich weiß nicht, was da in der Zukunft passiert. Und dann kommen irgendwann mal, aber nach meiner tiefsten Überzeugung zum Schluss dieser Kette an Überlegungen, die Frage, was ist denn die geeignete Form, um so ein Unternehmen ja, weiterzubringen, sei es zu verkaufen, sei es über eine Familienstiftung, sei es tatsächlich in eine Stiftung zu bringen. Aber das bitte, bitte nach meiner Überzeugung, wie gesagt, zum Schluss eines Prozesses und nicht am Anfang als die Lösung, sondern die Lösungen sind so unterschiedlich wie die Unternehmen.
Und ich finde das gerade ganz spannend, weil im sehr übertragenen Sinne, es hat ja auch etwas damit zu tun, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen dann sichtbar werden. Ich sage jetzt mal auf die Art und Weise, wie sie dann nach außen kommen als Familienstiftung oder eben durch einen Verkauf oder wie auch immer. Und es erinnert mich gerade sehr stark an das, was ich auch immer sage, wenn es darum geht, Unternehmen aufzubauen. Also bevor ihr alle in die Sichtbarkeit geht, kümmert euch bitte vorher um ein paar grundlegende Fragen, weil was hilft dir die beste Strategie nach außen, wenn es wiederum im Inneren vorher nicht geklärt wurde? Es erinnert mich so ein bisschen daran, während du das sagst. Was ich aber auch aus meiner Arbeit weiß, und das würde mich interessieren, wie du damit umgehst, ich weiß auch, dass Unternehmer oftmals auch ein bisschen Zeit brauchen, wenn es darum geht, das Unternehmen wirklich aufzubauen oder eben auch auszubauen, dass eben manche Fragen nicht ganz so trivial und einfach zu beschreiben sind, wie du es auch in deiner Welt gerade beschrieben hast. Damit man dann am Schluss, wie du sagtest, dann wirklich dahin kommt, die entsprechende Lösung für sich zu haben. Wie findet man denn den Weg oder was sind so deine besten Tipps, in Anführungszeichen, wie man jetzt als Familie anfängt, über das Thema wirklich strukturiert zu sprechen? Gibt es irgendwie eine bestimmte Altersgrenze? Ist es einfach eine reine Gefühlssache? Sind es bestimmte Kennzahlen in einem Unternehmen, wo du sagst, da sollte man dann mal das Gespräch suchen? Wo findet man den Einstieg und was ist vielleicht so eine gute Guideline, um ein gutes Gespräch und einen guten Gesprächsanfang auch dann hinzubekommen, wenn es dann auch wirklich ein bisschen konkreter wird und es eben nicht mehr du die bespielten Frühstücke und Abendessen der Familie sind?
Der Aufbau und der Ausbau eines Unternehmens ist Kernerarbeit. Mm. Und jeder, der was anderes erzählt,
das glaube ich auch, ja. Das weiß ich.
Einfach ein Märchen. Das heißt, es ist probieren, scheitern, wieder probieren, nochmal aufstehen, wieder scheitern, wieder was anderes probieren und so weiter. Ich habe ja 15 Jahre in Hamburg gelebt und gearbeitet. Da hieß es, Ebbe und Flut sind Kaufmannsgut und das geht eben auch mal nach unten. Mhm. Hoffentlich geht es nicht so weit nach unten, dass auch mal eine Insolvenz draus kommt. Und auf der anderen Seite, manchmal sage ich sogar, hoffentlich geht es so weit, dass eine Insolvenz kommt, weil die Lerneffekte sind so groß, dass wenn derjenige oder diejenige es dann nochmal versuchen, die Wahrscheinlichkeit deutlich steigt, dass es ein erfolgreiches Unternehmen wird.
Und das sehen wir ja in Hamburg beispielsweise, ne? Eines der größten Unternehmen, was wir hier haben, Otto. Wenn man in die Geschichte von Otto reinschaut, damals Werner Otto hat ja auch gegründet, dann ging es ein bisschen in eine andere Richtung, was man nicht, und dann kam sozusagen das große Erfolgsunternehmen, was es heute noch ist. Also von der Seite, ja, manchmal macht das durchaus Sinn, wenn man sich dem, glaube ich, dann öffnet, diesem Thema auch, ne? Also dem Lernen daraus auch wollen.
Ja, in den USA gehört das irgendwie zum guten Ton eines Unternehmers, dass man mal insolvent war und dann vom Tellerwäscher zum Millionär wurde.
Richtig.
In Deutschland hat das immer noch so einen Charme. Ich würde mich freuen, wenn wir da offensiver und fröhlicher mit umgehen würden mit dem Scheitern und dann eben als Ausgangspunkt zum erfolgreichen Wachstum.
Ja.
So, wann muss ich mich damit anfangen zu beschäftigen? Ehrlich gesagt, am ersten Tag meiner Selbstständigkeit, meines Unternehmens oder in dem Moment, wo ich in ein Unternehmen eintrete. Was passiert, wenn ich morgen gegen den Baum fahre? Ich kann dieses Bild leider immer nur wiederholen oder wie gesagt das Wort Probesterben. Ja. Also was passiert, wenn du morgen stirbst? Wer hat eine Bankvollmacht? Ganz triviale Fragen. Wer überweist denn Gehälter oder Lieferantenrechnung? Wer hat Zugang zu meinen Passwörtern? Wer darf mich vertreten, gerichtlich, außergerichtlich? Das sind simpelste Fragen, die man gerne nach hinten drängt, aber die einfach wichtig sind und die der Verantwortung des einzelnen Unternehmers auch zwingend notwendig sind und da behandelt werden müssen. Insofern Thema Nachfolge, Thema Notfallplanung an dem Tag, wo ich eintrete, gehört das betrachtet, auch wenn es natürlich im Kopf nicht die oberste Priorität hat.
Ja.
Und deswegen auch hier immer mal wieder eine halbe Stunde oder Stunde rausgehen aus dem Operativen, aus dem Hamsterrad und zu gucken, was passiert denn wenn. Und natürlich wird es umso komplexer und je traditionsreicher und je älter auch ein Unternehmen ist, also in wievielter Generation auch immer, denn die Anzahl der Gesellschafter nimmt im Regelfall zu, wenn nicht ein Gesellschafter die anderen immer wieder rauskauft. Die Stämme nehmen zu, die steuerlichen Problematiken nehmen zu mit Inland, Ausland, mit Menschen, die im Ausland leben und arbeiten, ganz andere Interessen haben, ganz andere Nähe oder eben nicht Nähe zum Unternehmen haben, anderes Steuersystem bei sich haben, insofern vielleicht mehr interessiert sind an Ausschüttungen versus denen, die in Deutschland leben, wo die nicht ausgeschütteten Gewinne deutlichst bevorteilt sind steuerlich und. Und das alles zu moderieren, zu gucken, was tut denn dem Unternehmen gut, was tut den Gesellschaftern gut, was ist auch eine klare Richtung, Incentivierung für die Geschäftsführung. Das ist ein unglaublich komplexer Prozess, der, wie gesagt, immer wieder eine separate Betrachtung braucht und das Rausziehen aus dem Tagesgeschäft. Das ist so die unternehmerische Brille. Und dann kommt natürlich die externe hinzu. Wie entwickeln sich Märkte, Wettbewerber und. Und meine Aussage dazu ist immer wieder, ein Unternehmen ohne Beirat ist eine vertane Chance. Also sich externes Know-how dazu zu holen, das kostet etwas Zeit und auch etwas Geld. Aber im Regelfall ist diese Investition um ein Vielfaches gut bezahlt und eine hohe positive Rendite durch all den Input, den ich bekomme von Experten, sei es aus der Branche, sei es aus Finanzierung, sei es aus strategischen Überlegungen, sei es mit den Netzwerken, die jemand dazu einbringen kann und. Also das ist so eines meiner Lieblingsthemen, zu gucken, wer kann mich denn sinnvoll und möglichst dauerhaft dann als Beirat eines Unternehmens beraten und begleiten, völlig unabhängig davon, welche Kompetenzen so ein Beirat hat oder auch nicht hat.
Und du hast es vorhin schon angesprochen, das Thema Konflikte. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das womöglich nicht nur innerhalb der Familie manchmal zu Konflikten auch führen kann. Du hast vorhin so schön gesagt, immer wenn zwei Menschen zusammenkommen, wo es eine gesunde Beziehung ist, sind die Konflikte vorprogrammiert, sondern gerade wenn jetzt womöglich noch ein Beirat mit dazukommt oder ähnliches. Wie findet man denn den Zugang zu seinem eigenen Konfliktverarbeitungsprogramm oder was sind so die Standardkonflikte, die aus deiner Sicht so kommen, durch welche Prozesse gehen Familienunternehmer in aller Regel durch, wenn sie an dem Punkt sind, dass sie sich damit auseinandersetzen wollen. Also stolz ist mir sicher auch so etwas, aber so Klassiker, ich habe das auch mit vielen Kunden gehabt, also ein paar durfte ich auch begleiten, Familienunternehmen, ich habe wirklich hinter verschlossener Tür Tränen gehabt, also Familiendramen, die sich abgespielt haben, Enttäuschungen, alte Verletzungen, die hochgeholt wurden, nicht geäußerte Liebe, die Kinder, die sich beschwert haben. Also auf einmal sitzt du vor einem teilweise solchen Emotionsfass, dass mich das am Anfang wirklich, gebe ich freimütig zu, echt überrascht hat. Das lernst du ja nicht an der Uni. Aber auf der anderen Seite kann man es echt gut verstehen. Was sind da so deine Erfahrungen bezüglich der Konflikte? Durch was muss man da durch?
Zum einen denke ich, alleine an dem Wort Konflikte mal zu gucken, was es wirklich bedeutet. Con heißt zusammen auf Lateinisch. Ja. Das heißt zusammen was zu betrachten und dann weiterzuentwickeln und nicht gegeneinander. Das ist mal Konflikt als Wort. Das heißt, es als völlig natürliche Entwicklung zu sehen im Zusammenleben in bestimmten Fragestellungen zwischen zwei Personen. Und dann verliert das auch irgendwie das Angstmoment, dieses Wort Konflikt. Frühzeitig hinzugucken, wo sind jetzt Konflikte, wo können sie sich entwickeln. Ein typisches Beispiel ist Ausschüttungsquote. Also Gewinne von Unternehmen, wie weit bleiben sie im Unternehmen und wie weit werden sie ausgeschüttet. Da gibt es einfach unterschiedliche Interessen. Nächstes Konfliktthema, total normal, wenn zwei oder mehr Kinder da sind. Wonach wird denn ausgewählt, welches Kind gegebenenfalls ins Unternehmen kann, soll, muss, aus Sicht eines vielleicht nicht loslassenden oder schwierig loslassenden Unternehmers.
Yeah.
Welche Qualifizierungen sind dafür notwendig? Welche Ausbildungswege? Welche Netzwerke? Was passiert in der Geschwisterkonstellation? Was passiert in der Konstellation, ein Beispiel hier vor Augen, in dem Fall vier Kinder, wenn der Vater, in dem Fall Patron, zu dem Ergebnis kommt, aus welchen Gründen auch immer, der Erstgeborene ist nicht in der Lage, das Unternehmen zu führen. Wie wird sowas kommuniziert? In dem Fall war es eine Katastrophe. Derjenige hat sich auch später bei seinem ältesten Sohn entschuldigt, dass es nicht sauber kommuniziert wurde, sondern dass er irgendwann den zweiten gefragt hat, zu sagen, ich würde gerne dir das Unternehmen übergeben und hast du dazu Lust und willst du sich da reinarbeiten? Also auch hier wieder diese unglaubliche Vielfalt von Fallmöglichkeiten, von Entwicklungsmöglichkeiten, von ja, Sparringspartner, Mehrwerten, denn Unternehmer, das ist irgendwie seltenst bewusst und bekannt, sind im Regelfall einsame Menschen. Mit wem sollen die sich wirklich offen und ehrlich unterhalten? Ja? Da gibt es wenige Personen, die diese Rolle als Vertrauter übernehmen können und die ja auch ihre Erfahrungen haben mit dieser, wie gesagt, Spezies an Unternehmern, Unternehmerinnen, das sind ja alles doch sehr ausgewiesene Persönlichkeiten.
Und vielleicht ist das auch mit Blick auf die Zeit für die heutige Folge eine ja, schöne Abschlussfrage zu sagen, naja, wenn du jetzt mal ganz ehrlich da draußen hinschaust und vielleicht selber Familienunternehmer bist, ja, wie einsam bist du denn womöglich und wie sehr ist da auch der Wunsch und womöglich vielleicht sogar das mangelnde Vertrauen zu sagen, ja, wem soll ich mich denn womöglich öffnen, gerade auch mit diesen schwierigen Fragestellungen, mit wem könnte ich denn womöglich sprechen und wer achtet auch so mein Lebenswerk, dass er es ehrlich gesagt sogar als Buchtitel gewählt hat, dann wäre Martin von Hirschhausen eine gute Adresse, aus meiner Sicht zumindest, und das habe ich am Anfang nicht gesagt, wir dürfen uns auch schon seit ein paar Jahren auf unterschiedliche Art und Weise, sind wir uns immer wieder begegnet, und was ich zumindest sagen kann, ist, dass es immer ein sehr großes vertrauliche Atmosphäre in einem Raum aufbaut, wenn du einen Raum betrittst. Insofern auch vielen Dank an dich heute, dass du dabei warst. Und euch da draußen empfehle ich gerne martin-von-hirschhausen.com einfach mal zu gucken. Und ich kann zumindest sagen, nach dem letzten Mal, als ich mit Martin gesprochen habe, das ist ein paar Jahre her, also wo wir intensiver gesprochen haben, da habe ich mir tatsächlich Gedanken über meine Notfallplanung gemacht und seitdem habe ich eine Notfallplanung, die mag noch nicht ganz ausgefeilt sein, aber sie ist zumindest existent. Insofern, lieber Martin, an der Stelle sozusagen gilt dir das Kompliment, dass du das damals in meinen jungen Jahren dann auch schon mal im Kopf ganz gut einimplementiert hast. Gibt es denn von deiner Seite noch eine abschließende Botschaft, irgendwas, was dir ganz besonders auf dem Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest?
Also erstens freut mich das wahnsinnig, das kann ich sagen, weil manchmal kriegt man auch nicht sofort Feedback, und zum Zweiten, die Währung ist Vertrauen. Und früher haben die Menschen ganz bewusst gesagt, Kreditinstitute.
Ja.
Credere, lateinisch trauen, vertrauen, glauben. Und dieses Wort benutzt heute kaum mehr einer Banken. Und deswegen braucht es vertraute Personen. Das kann natürlich so ein Begleiter sein mit Unabhängigkeit wie ich. Es kann aber auch irgendein anderer Mensch sein. Du hast am Anfang gesagt, über Geld, de facto über Geld spricht man nicht. Ich würde sagen, über Geld spricht man doch, aber bitte mit den richtigen Menschen.
Ja. Ein sehr schönes Abschlusswort. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich wünsche dir in deiner Arbeit weiterhin viel Erfolg, dass ganz viele Familien und Unternehmen noch mit dir dann diesen Weg gehen. Danke, dass du heute mit dabei warst, lieber Martin.
Vielen Dank, Nicole.
Sehr, sehr gerne. Und ihr kennt das mittlerweile. Wenn es euch gefallen hat, bitte den Podcast natürlich in eurem Netzwerk teilen. Wohlmöglich heute ganz besonders auch an befreundete Familienunternehmer weiterreichen. Denn ein Aspekt, der war ganz besonders stark. Und denkt mal drüber nach. Die Einsamkeit ist oftmals ganz schön immens. Nicht umsonst gibt es ja beispielsweise auch das Geschäftsmodell der Business Clubs, um dort auch ein gemeinsames Wohnzimmer zu schaffen, damit man sich überhaupt mal wieder unterhalten kann, innovative Gedanken austauschen kann, Sparring zu haben und ähnliches. Ja, und wenn ihr sagt, Mensch, mit Martin von Hirschhausen, da möchte ich gerne mal sprechen oder ich kenne jemanden, wie gesagt, www.martinvonhirschhausen.com ist die gleichnamige Internetadresse. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.